Hallo und herzlich willkommen zum IIoT Use Case Podcast, dem Kanal, in dem wöchentlich die neuesten IoT-Projekte von Anwendern und Umsetzungspartnern aus der Industrie vorgestellt werden. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und im heutigen Use Case spreche ich mit Endres und Hauser, dem Experten für Prozessautomatisierung und natürlich dem Thema IIoT. Heute mit dabei der Kunde Salzgitter Flachstahl. Freut mich besonders, weil Niedersachsen natürlich auch meine Heimat ist und die Stahlproduktion mit ihrer Supply Chain wahnsinnig groß ist. Potenzial für das industrielle Internet der Dinge bereithält. Wie sich die Stahlindustrie für die Zukunft aufstellt und wie genau das IIoT-Pilotprojekt bei Salzgitter Flachstahl aussieht, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Den Use Case, also die Projektbeschreibung dazu, gibt es wie immer unter iotusecase.com zu finden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Hans-Jürgen Huber von Endres und Hauser und Jan Martin Klaus von Salzgitter Flachstahl. Wie geht's euch?
Sehr gut, danke Madeleine.
Guten Morgen Madeleine. Ja, auch mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Hans, ich schaue in deine Richtung. Magst du mal kurz was zu dir und zu eurem Unternehmen sagen und vielleicht schon mal einen kurzen Ausblick auch geben, wie ihr in Richtung IoT oder dem industriellen Internet der Dinge unterwegs seid?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Hans Huber. Ich bin jetzt seit mittlerweile 4,5 Jahren bei Endres & Hauser und baue da den Bereich industrielles IoT mit auf. Endres & Hauser ist ein Unternehmen, was sich mit industrieller Messtechnik beschäftigt. Wir sind da eigentlich ein führender Anbieter in Branchen wie zum Beispiel auch der Stahlproduktion, aber auch in der Lebensmittelbranche und in der Chemie- und Pharmabranche und haben da ein umfassendes Portfolio an industrieller Messtechnik. Und wir stellen uns natürlich schon seit mehreren Jahren die Frage, was bedeutet Digitalisierung und IoT für die Endres & Hauser Gruppe? Und da haben wir einfach ein Angebot rausentwickelt, wie wir viel stärker in das Thema Informationsmanagement und informationsbasierte Dienste einsteigen. Und da gibt es rund um unser Produkt Netillion eine Art Ökosystem von verschiedenen Services und Produkten, die wir da entwickelt haben.
Da würde ich auch gleich mal genauer nachfragen. Jetzt hast du ja heute auch deinen Kunden mitgebracht. Jan, ich begrüße dich auch nochmal herzlich in der Runde. Magst du dich der Vorstellungsrunde kurz anschließen und ein oder zwei Punkte zu dir auch sagen und was ihr vom Kerngeschäft her genau macht?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Jan Martin Klaus. Ich komme aus dem schönen Hannover und wohne hier mit meiner Familie und meinen drei Kindern. Von meiner Geschichte her, ich habe in Hannover Elektro- und Automatisierungstechnik studiert und bin dann anschließend zunächst in die Automobilindustrie gegangen. Nach 8 Jahren in der Automobilindustrie mit diversen Auslandsaufenthalten war mir das alles dann zu langweilig und ich bin in das schöne Salzgitter gewechselt in die Stahlindustrie. Also einen kompletten Wechsel, den ich dort beruflich vorgenommen habe. Hier bei Salzgitter AG war ich dann zunächst für verschiedene Neubau- und Modernisierungsprojekte zuständig und habe unter anderem eben auch die Anlage, über die wir gleich sprechen, in Mitte gebaut und bin seit 2013 im Bereich Kaltflach als Betriebsingenieur verantwortlich für die Elektro- und Automatisierungstechnik und die komplette Energieversorgung der Contiba 2 und der Regenerierung.
Vielen Dank. Da würde ich auch jetzt mal gerne so ein bisschen einhaken. Du hattest ja gerade schon gesagt, es geht um eine konkrete Anlage, die Beize. Vielleicht um das Thema vor Ort nochmal so ein bisschen zu verorten. Stahlproduktion, ich meine, der eine oder andere war schon mal im Werk, aber für die, die da vielleicht noch nicht so im Detail drinstecken, wie sieht es vor Ort aus? Was für Menschen arbeiten dort? Mit welchen Aufgaben? Wie sehen die Prozesse aus? Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, wie die Stahlproduktion eigentlich funktioniert?
Ja, sehr gerne. Die Salzgitter Flachstahl, das ist die Firma, in der ich arbeite, ist die größte Stahltochter der Salzgitter-Gruppe, der Salzgitter AG. Mit ungefähr 5.500 Mitarbeitern erzeugen wir jetzt als Beispiel 2019, dort haben wir 4.500 Millionen Tonnen Rohstahl produziert und einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wir sind ein integriertes Hüttenwerk. Also wir erzeugen bei uns verschiedene Produkte, die dann zum Kunden gehen. Das ist unter anderem Warmbreitband, gebeizt oder ungebeizt. Das sind Bandstiele, Bandbleche, Kaltfeinbleche und verschiedene oberflächenveredelte Produkte, also verzinkt, eluxiert oder auch beschichtet. Also die Produkte, die bei uns rausgehen, das spricht man vom sogenannten Flachprodukt oder auch Flachstahl. Die Abmessungen, die wir verkaufen, liegen so in der Dicke zwischen 0,5 und 25 mm, also von dünn bis dann doch relativ dick, bei einer Breite bis zu 2000 mm. Und die Kunden, die wir haben, das ist unter anderem so der Fahrzeughersteller und deren Zulieferer, Haushaltsgerätehersteller, sogenannte weiße Ware, also die Waschmaschine von Miele, die Hülle, die drumherum ist, ist bei uns fertig lackiert schon als Coil rausgegangen. Röhren- und Großröhrenhersteller, Kaltwalzer, Bauindustrie und so weiter.
Jetzt hattest du ja gerade von der Anlage der Beize gesprochen. Wo in diesem Stahlproduktionsprozess kommt denn diese Beize jetzt genau zum Einsatz? Nur mal, um so eine Idee zu bekommen.
Ja, das ist eigentlich eine von den Abmessungen her kleine Anlage, doch die Kernanlage bei uns, wo nahezu alles Material durchgeht, was rausgeht. Nochmal zurück, wir sind ein integriertes Hüttenwerk. Das heißt, es kommt bei uns an Kohle, Eisenerz, ein paar Zuschlagstoffe und dann wird das Ganze verarbeitet. Zunächst im Hochofen und der Sinteranlage. In der Sinteranlage wird das Rohmaterial für den Hochofen gefertigt. Im Hochofen wird das alles geschmolzen zu Rohstahl. Dieser Rohstahl wird dann im Stahlwerk legiert, veredelt, verarbeitet und zu Brammen gegossen. Diese Brammen werden dann im Warmwalzwerk ausgewalzt und da entstehen dann unsere Flachprodukte. Die Flachprodukte gehen dann entweder direkt vom Warmwalzwerk aus raus zum Kunden oder nach verschiedenen Weiterbearbeitungen, zum Beispiel in der Contibalze 2 in der Anlage, über die wir gleich sprechen. Dort wird das Warmwalzprodukt, die Warmbänder, gebeizt, also gereinigt, um dann für die weitere Verarbeitung ohne Oberflächenbeschädigung verkauft werden zu können oder wir verarbeiten sie intern weiter. Und dann haben wir verschiedene weitere Prozesse noch, also wir walzen das aus in verschiedene Güten, die der Kunden haben will. Es werden verschiedene Bearbeitungen gemacht, in der Breite bearbeitet, in der Länge bearbeitet, also dass man bei uns auch Platten kaufen kann. Es wird veredelt, verzinkt, eloxiert oder auch beschichtet.
Ja, da geht direkt mein Maschinenbauherz auf, ja. Also ich habe ja ursprünglich auch Maschinenbau studiert und das ist schön, mal wieder so ein bisschen was aus der Praxis zu hören, auch aus diesem Bereich, ja. Sehr, sehr spannend. Vielleicht um das ganze Thema nochmal drei Schritte zurück zu betrachten. Ihr seid ja vom Kerngeschäft her genau das, was du gerade beschrieben hast, dort unterwegs. Jetzt geht's ja irgendwo um den Bereich Digitalisierung. Mich würde mal interessieren, was sind hier so ein bisschen Herausforderungen bei euch im Alltag oder auch Potenziale, die so ein bisschen mit dieser Digitalisierungsstrategie von euch auch zusammenhängen. Also was sind hier die Herausforderungen und vielleicht warum seid ihr auch überhaupt diesen Weg gegangen?
Wie du schon sagst, dein Maschinenbauherz lacht, wenn du an eine Hütte denkst oder an ein Stahlwerk. Und wenn man das von außen sieht, dann denkt man auch, oh mein Gott, was ist das denn alles? Ja klar, ein Stahlwerk ist ein relativ raues Umfeld. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die Contibalze 2 jetzt eine der, ich sag mal, Flaschenhälse in der Anlage ist, wo fast alles durchgeht, was wir zum Kunden nachher rausliefern. Die Contibalze 2 wird in einem 24-7-Betrieb gefahren. Das heißt, wir fahren 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und haben alle 2 Wochen mal einen kurzen, absolut durchgeplanten Reparaturstillstand. Da jetzt ist die Anforderung, wenn wir, also die Contibalze 2 produziert pro Schicht ungefähr 2.500 Tonnen Stahl. Das heißt, da gehen so etwas über 100 Colts durch, die vorne abgewickelt werden, bearbeitet werden, gereinigt werden, hinten wieder rausgehen und das Ganze in einem vollautomatisierten Prozess. Also die Leute, die bei uns arbeiten, haben entweder instandhaltungstechnische Aufgaben oder sie haben ja im Wesentlichen Überwachungsaufgaben. Also wenn die Automatisierung dann mal irgendwo hakt, weil das Produkt dann natürlich auch ein wenig rauer ist, dann müssen die Leute eingreifen. Sprich, wir haben einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad. Das heißt natürlich auch, dieser hohe Automatisierungsgrad und diese hohe Leistung, die wir fahren, dass wir eine sehr hohe Anforderung an die Verfügbarkeit haben. Das wiederum bedeutet, dass eben alles gut funktionieren muss, dass wir ziemlich digital sein müssen und dass auch die Messtechnik natürlich reibungslos funktionieren muss. Mit meinem Instandhaltungsteam sind wir nur für die Contibalze und die dazugehörigen Nebenanlagen dann doch auf diverse digitale Hilfsmittel angewiesen, um dann schnell und effizient zum Beispiel bei einer Störungssuche die Ursachen zu finden und beheben zu können. Also nur mit digitaler Infrastruktur und den entsprechenden digitalen Hilfsmitteln ist es möglich, in so einem komplexen, hochautomatisierten Bereich mit einer Verfügbarkeit, die Zielsetzung bei uns liegt bei größer 85%, diese Anlagen betreiben zu können. Und wenn man sich überlegt, wie rau das Umfeld aussieht, gerade der grobe Maschinenbau, von was für Motorleistung wir sprechen hier von 2x25 Megawatt Einspeiselast auf 30 kV. Also das ist schon eine Herausforderung eben auch an Instandhaltung und an Digitalisierung.
Der Name war Contibalze 2. Hat das was mit Continental zu tun?
Nein, das hat was damit zu tun, dass wir einen kontinuierlichen Prozess haben. Bei Beizen, es gibt zwei verschiedene Beizen. Es gibt entweder eine Schubbeize oder eine Contibalze. In der Schubbeize wird jedes Band einzeln hineingeschoben und durch die Anlage gefahren. Und die Contibalze ist so, dass wir die Coils im Einlauf zusammenschweißen. Also die Bänder werden abgewickelt, aneinander geschweißt mit einer sehr großen, komplexen Schweißanlage. Und dann fährt ein Endlosband kontinuierlich durch den Prozess. Und daher kommt der Name Contibalze.
Ah, okay, jetzt habe ich es auch bildlich vor Augen, wie es geschrieben wird. Ja, passt. Wir wollen uns ja heute auf diese Anlage auch fokussieren und so ein bisschen die Prozesse drumherum. Ich würde jetzt gerne mal, um gleich so ein bisschen auch über die IIoT-Lösung zu sprechen, auch über die Daten sprechen. Du hattest ja jetzt gesagt, es geht irgendwo um Verfügbarkeit, es geht darum, Ursachen festzustellen. Ihr habt die Instandhalter vor Ort, ihr müsst die Überwachung sicherstellen. Was sind denn hier so noch weitere Daten oder auch Informationen, die für euch hier aus dieser Beize von Relevanz sind? Also hast du da mal so einen Einblick über mögliche Daten, die dort aufgenommen werden?
Es kommt jetzt natürlich darauf an, welche Daten und aus welchem Blickwinkel betrachte ich das Ganze. Betrachte ich das Ganze rein vom Automatisierungsprozess her, also die Anlage muss laufen, dann sind für mich natürlich elementar wichtig diverse Messdaten. Mit diesen Messdaten arbeitet man eine Automatisierung. Die Automatisierung wertet diese Messdaten aus und dann erfolgen entsprechende Handlungen im Prozess. Also wir fahren langsamer, wir fahren schneller, wir geben mehr Dampf, wir geben mehr Temperatur, ähnliche Sachen. Andererseits, wenn ich jetzt den Blickwinkel der Verfügbarkeit, also des Instandhalters habe, dann brauche ich natürlich die Zustandsdaten meiner Sensorik und Aktorik. Also ich muss wissen, wie geht es meinem Motor, wie geht es meinem Sensor, wie geht es meiner Messtechnik.
Jetzt nochmal so gefragt, jetzt auch in Richtung IoT, wenn man jetzt das Schlagwort nimmt. Das sind aber Daten, die habt ihr ja wahrscheinlich schon im System. Ich weiß nicht, ob es ein MES-System ist, aber diese Daten sind wahrscheinlich auch schon so verfügbar, oder?
Ich sag mal, prinzipiell sind sie verfügbar. Sie liegen potenziell irgendwo an und wurden bis zu dem Start unseres IoT-Projektes mit Andersen Hauser eigentlich gar nicht abgerufen. Ich möchte das mal kurz erklären. Wir haben eine sehr hohe Automatisierungsstruktur. Wir sprechen hier von ungefähr 13 Automatisierungsgeräten, also SPSen oder auch schnelle Regelsysteme, diverse kleinen SPSen, die dazu sind und alle sind komplett vernetzt. Das heißt, wir haben einen sehr umfangreichen Feldbus mit ungefähr 2.500 Teilnehmern daran, die über den Profibus DP komplett vernetzt sind. In anderen Bereichen, in moderneren Bereichen haben wir den Profinet schon am Zuge. Und so haben wir auch unsere Messtechnik komplett vernetzt über den Profibus PA. Das heißt, darüber rufen wir bislang all unsere Messwerte ab.
Kannst du nur mal ganz kurz für die nicht automatisierer kurz Profibus einordnen, nur so als Begriff?
Der Profibus ist ein Feldbus. Also auf Feldebene sammle ich über diesen Bus alle Signale ein. Für Leute, die ähnliche Begriffe noch nicht kennen, die kennen vielleicht den Profinet oder ein DeviceNet oder ähnliches. Es ist also ein reiner Feldbus, wo ich alle Signale aus der großen Anlage einsammle und in den Automatisierungsgeräten, also in dem Fall in der SPS, weiterverarbeite.
Okay, also quasi eine Infrastruktur, die dafür sorgt, dass eben Daten verfügbar sind oder dass man die dort überhaupt aufnehmen kann, die Konnektivität im Endeffekt.
Ja, genau. Genau. Und die dann aber halt auch so aufgebaut, dass sie wirklich nur in das Feld hineingucken und nach außen hin, also über das Internet zum Beispiel oder über eine hüttenweite Vernetzung überhaupt nicht sichtbar sind. Also komplett abgeriegelt an reiner Feldbus.
Genau, das wäre ja auch das Thema Security, was wahrscheinlich auch wichtig ist, um vielleicht nochmal bei den Daten zu bleiben. Jetzt in dem IIoT-Projekt, welche Daten sind denn da für euch interessant? Also sind das primär die Verfügbarkeitsdaten, also Zustandsdaten, oder sind das die Daten, die man dann auch braucht, um bestimmte Ursachen festzustellen? Also du hattest jetzt auch von Temperatur-Druck-Daten gesprochen. Welche Daten nehmt ihr dort auf in Richtung IIoT gedacht?
In erster Linie ist die Idee, diese Messdaten selber, die haben wir in Automatisierung, die können wir in unserem HMI sehen, die haben wir überall visualisiert. Jetzt geht es darum, wie geht es unserem Messgerät? Bislang war es so, dass wir tatsächlich hingehen mussten zu dem Messgerät, um zu gucken, wie geht es ihm. Also wir mussten dann auf das Display drauf gucken und auf dem Display stand dann der entsprechende Zustand oder Fehlercode oder ähnliches von diesem Gerät. Jetzt liegen diese Daten aber potenziell an dem Feldbus schon an. Das heißt, es muss nur eine Möglichkeit geben, dass wir diese Daten auch tatsächlich abrufen. Und da kommt dann IoT ins Spiel, dass wir halt diese Daten, also nur die Messdaten, es gäbe auch die Möglichkeit, die Messdaten abzurufen, aber schwerpunktmäßig rufen wir die Zustandsdaten der Messtechnik ab. Das Ganze heißt natürlich, dass wir jetzt eine Verbindung haben irgendwo aus dem Internet bis runter in den Feldbus, also die entsprechend dann natürlich abgesichert ist, aber wir haben diese. Und da gibt es bei uns bei der Salzgitter Flachstahl einen entsprechenden Prozess der Bewertung der Datensicherheit mit so einer sogenannten Schutzbedarfsanalyse. Also wir gucken uns an, welche Daten haben wir denn, auf welchem Weg fließen diese Daten und wohin gehen diese Daten. Und dementsprechend wird dann eben ermittelt, welchen Schutzbedarf haben wir, was müssen wir machen. Also Proxy-Server, Firewalls oder ähnliches.
Ja, da sind wir beim Thema Datensicherheit. Wenn ich mir vorstelle, ich muss von der Steuerungsebene über, ich sag mal so die Edge, also irgendwo die Datenvorverarbeitung, die ja schon an der Maschine eh läuft, plus die Cloud, plus verschiedenste Anlagen, die ich dort zusammenbringen muss, ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema in Richtung Datensicherheit. Hans, jetzt mal die Frage an dich. Wie geht ihr das Thema an? Siehst du das auch so oder wie ist so die Relevanz von eurer Seite aus für das Thema?
Ja, absolut. Das Thema ist sehr relevant und alle unsere Kunden sind ja im Prinzip in kritischen Produktionsprozessen unterwegs und die primäre Aufgabe davon ist, den Produktionsprozess erstmal sicher zu gestalten. Das Thema Sicherheit auch für den Produktionsprozess als solchen ist natürlich im Vordergrund, also die Vermeidung auch von Unfällen oder sonstigen Zwischenfällen. Und im zweiten Schritt dann natürlich die Produktqualität auch optimal auszugestalten. Und von daher ist es ein Thema, was wir wirklich auch in der Architektur von unserer IoT-Lösung schon von vornherein als ein extrem wichtiges angesehen haben und da eigentlich verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um das zu adressieren. Also einerseits sind wir auch ISO 27001 zertifiziert mit dieser Lösung, haben also eine ganze Reihe von IT-Security-Punkten adressiert und die auch in Prozessen im Prinzip wiedergespiegelt, dass wir diese auch regelmäßig durchführen und auch reproduzierbar diese Sicherheit erreichen können. Und dann ist natürlich das andere Thema, dass wir diesen sogenannten zweiten Kanal da etabliert haben, der eigentlich ein reiner Lesekanal ist, so dass wir mit der Lösung nicht in die primäre Steuerung irgendwie eingreifen können, auch technisch und gar nicht können. Und das ist wichtig, weil der Betreiber von der Anlage, der will natürlich sicher sein, dass sein Produktionsprozess jetzt nicht irgendwie da gestört wird, sondern dass der sauber durchläuft und dass dann die Daten, die extrahiert werden aus dem Produktionsprozess, dass die natürlich sicher aufbewahrt werden und dass der Betreiber der Anlage auch jederzeit die volle Hoheit über diese Daten hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, gerade jetzt im Bereich industrielles IoT. Die Daten werden von den Betreibern generiert und die sind auch erstmal Eigentum von den Betreibern. Und der Betreiber kann sich dann entscheiden, gewisse Daten mit gewissen Herstellern zu teilen, wenn er das als einen Vorteil für sich ansieht oder eben auch nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in den Gesprächen mit den Kunden und auch mit dem Jan und auch mit Salzgitter Flachstahl immer wieder sehen, dass das eben so ein Thema ist, wo wir immer wieder sensibilisieren. Und das ist auch eine Anforderung, die die Kunden eigentlich typischerweise haben.
Ich glaube, die IT muss ja im Endeffekt sicherstellen, welche Ports da in welche Richtung aufgehen. Und es ist gut, dass es dann im Endeffekt vielleicht nicht bidirektional ist, sondern eben zum Monitoring und zum Auswerten der Daten primär ist. Jan, würdest du das so unterstreichen oder hast du noch Ergänzung?
Ja, auf jeden Fall. Es gab bei uns auch anfangs sehr große Vorbehalte, so von wegen, oh mein Gott, die Anlage ans Internet, das können wir nicht, das machen nicht, das wollen wir nicht. Und dann auch noch in eine Cloud und der Rechner steht nicht bei uns auf dem Hüttengelände, sondern woanders. Also es gab da auch sehr viel Vorbehalte und Bedenken, die wir aber erfolgreich, ja, ich würde jetzt nicht sagen ausräumen konnten, sondern mit Vorteilen ergänzen konnten, sodass wir gesagt haben, das bringt uns was, wir haben einen gewissen Nutzen dadurch. Und gerade wichtig war auch eben diese One-Way-Lösung, ne, dass die Daten wirklich hinausgehen und wir uns genau angeguckt haben, welche Daten sind das denn und gibt es eine Möglichkeit, dass jemand uns jetzt den Prozess stört, der von außen angreift. Diese Hacker-Thematik ist ja im Moment ganz, ganz groß. Es gibt ja verschiedene Unternehmen, die da erhebliche Schäden durchhaben. Auch die Salzgitter ist vor sowas natürlich nicht gefeilt. Und es gibt immer wieder mal Versuche, uns anzugreifen. Und von daher war diese Schutzbedarfsanalyse ein wichtiger Schwerpunkt. Endres und Hauser hat dann ganz schnell auch aufgrund der Diskussion bei uns im Hause mit unserer IT-Fachabteilung auch schnell den Ball aufgegriffen und entsprechende Zertifizierungen und Audits durchgeführt, sodass bei uns die Bedenken dann auch recht schnell auf ein relativ niedriges Niveau abgesenkt werden konnten und wir halt dann mit unseren Schutzmöglichkeiten das auch noch zusätzlich absichern konnten.
Genau, am Ende ist es ja immer so ein Thema Risiko versus Chance. Ne? Man hat auf der einen Seite das Risiko, was man natürlich abdeckeln muss in Richtung Security und das ist ja hier umfangreich erfolgt. Und das andere sind natürlich die Chancen, über die wir ja heute auch im Detail auch nochmal sprechen wollen, was dann, sage ich mal, wirklich die Vorteile sind, auch dass ich diese Daten dann irgendwo nutze. Vielleicht im Vorfeld, Hans, nochmal die Frage an dich. Wie sieht denn jetzt die Lösung genau aus? Beziehungsweise wie gelangen denn diese Daten, über die wir jetzt gesprochen haben, überhaupt in eure Netillion Cloud? Also irgendwie muss ich ja jetzt die Daten von der Messtechnik, ich weiß auch gar nicht, kommt die von euch, welche ist das? Und dann über den Data Lake oder über die Sammelstruktur, über die Connectivity in die Cloud kommen. Wie funktioniert dieser Weg?
Genau, ja. Also die Messtechnik ist an dieser Stelle schwerpunktmäßig von Endres+Hauser, wobei die Automatisierungsanlage natürlich auch noch wesentliche andere Komponenten von anderen Herstellern hat. Auch das ist ein ganz typisches Szenario. So eine Produktionsanlage ist typischerweise komplex und da gibt es typischerweise ein ganzes Konglomerat an Herstellern, die da auch mit beteiligt sind. Aus der Ecke Sensorik, Aktorik, Wärmetauscher und ähnliche Komponenten oder auch die klassischen Automatisierungskomponenten in Richtung SPS und ähnliche Infrastrukturthemen. Also von daher, man hat eigentlich in jeder Produktionsanlage eine heterogene Welt. Und mit der muss man natürlich auch umgehen und das gehört dazu und ist normal an der Stelle. Und dann gibt es eben diesen Feldbus, das ist also so eine Art Netzwerk oder ein Bussystem, über das man die Daten abgreifen kann. Und dort haben wir dann diesen sogenannten zweiten Kanal etabliert, also im Prinzip ein Gerät, was mitliest, was auf diesem Feldbus passiert und die Daten eben auslesen kann. Und dann haben wir ein Edge-Gerät, was im Netzwerk von der Salzgitter dann eingebaut ist und dort über den Proxy-Server von der Salzgitter mit unserer Cloud-Lösung kommunizieren kann. Also da haben wir klassische IT-Security-Komponenten und dann eigentlich unten drunter so diese OT-Security im Feld, aber auf der IT-Seite dann eben auch klar Verschlüsselung nutzen, also TLS durchgehend als verschlüsselte Kommunikation, aber eben auch, dass wir den Proxy-Server von der Salzgitter nutzen, sodass jetzt auch sichergestellt ist, dass da jetzt nicht irgendwie Daten an eine andere Einheit als genau unsere Cloud-Infrastruktur kommuniziert werden können. Auf einem niedrigeren Netzwerklevel wird das dadurch ermöglicht. Und dann landen die Daten eben in unserer Cloud, die physisch in Frankfurt und in Dublin sich abspielt, aber da eben auch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen hinten dran ist, um diese Cloud auch sicher zu gestalten. Und also Cloud ist nicht per se besser oder schlechter oder sicherer als On-Premise oder andersherum. Es kann sehr, sehr sichere Cloud-Installationen geben. Es kann sehr sichere On-Premise-Installationen geben, aber man kann beides auch relativ unsicher gestalten. Und von daher ist es eigentlich gar nicht so sehr diese physische Verteilung der Daten, sondern vielmehr, dass man das Gesamtsystem, wie auch immer das genau besteht, eben genau auf Sicherheit auslegt und vom Design und Entwurf her so gestaltet, dass es dann eben auch sicher ist und natürlich immer wieder testet und immer wieder überprüft.
Vielleicht um so ein paar Begrifflichkeiten nochmal kurz für die Zuhörer auch zu klären. Du hast jetzt gerade auch von On-Prem gesprochen. Also On-Premise-Installation wäre ja jetzt im Endeffekt, wenn Salzgitter Stahl gesagt hätte oder Flachstahl gesagt hätte, wir nehmen unsere Server, die bei uns im Keller stehen, wo dann irgendwo die Daten auf der Serverstruktur dort laufen, wenn ich das so richtig gesagt habe. Und das andere, du hattest jetzt gesagt, Daten liegen in Frankfurt, ist ja am Ende auch ein, ich sag mal, so ein Skalierungsthema. Wir sprechen jetzt über diese eine Anlage. In Zukunft sind es dann x Anlagen. In Zukunft sind es dann wahrscheinlich verschiedene Standorte. Das sind ja wahnsinnig viele Daten. Das ist wahrscheinlich auch mit einem Grund, warum man sagt, man geht dort auf Ressourcen, die ein bisschen größer und skalierbarer sind, oder? Was ist so der Hintergrund?
Ja, genau. Also das ist ja auch ein wesentlicher Vorteil von dem Thema Cloud. Einerseits die Skalierbarkeit in verschiedenen Dimensionen eigentlich. Man hat das Thema Datenskalierung, also die Menge der Daten und auch die Anzahl der Prozessoren, die da hinten dran ist, also das Thema Datenverarbeitung mit anderen Worten. Aber wir haben natürlich auch das Thema Regionalität. Das ist ein ganz wichtiges, weil gerade in der Prozessindustrie haben wir es mit vielen multinationalen Firmen zu tun, die dann eben auch weltweit aktiv sind. Und wenn dann ein Werk in Europa angebunden wird und gleichzeitig hat die Firma noch ein Werk in Mexiko und vielleicht noch eins in China, dann ist es natürlich auch von der Datenstruktur her ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Und da hat man einen großen Vorteil daraus, wenn man das dann auch regional so aufstellen kann, dass man da eben dann eine weltweite Struktur auch hinten dran hat.
Jan, vielleicht nochmal eine Frage in deine Richtung zur Datenverarbeitung. Also du hattest ja jetzt so ein bisschen auch von der Automatisierung und der Messwerte gesprochen. Dann geht es irgendwie um Zustandsdaten. Kannst du da nochmal so ein bisschen abholen, wie jetzt die Datenarbeit genau an eurer Conti-Beize funktioniert? Also das Ganze nochmal so in die Praxis übersetzt?
Ja, auch da müssen wir wieder zwei Blickwinkel haben. Einmal in Richtung Automatisierung. Da ist natürlich alles hoch vernetzt. Und dann in Richtung Instandhaltung. Was wollen wir denn mit diesem IoT-Projekt erreichen? Wir wollen zusehen, dass wir einen Überblick über die Messtechnik haben, dass wir wissen, wie es unserer Messtechnik geht, ohne zu jedem Messgerät hingehen zu müssen und wenn es geht, vorbeugend warten oder instand halten zu können. Das heißt, wir wollen sehen, was machen die Jungs da draußen. Da muss ich natürlich jedes Messgerät in diese IoT-Lösung reinbekommen. Bei uns war jetzt der große Vorteil, dass alle Messgeräte bereits vernetzt sind und wir an diesen einen Bus uns ankoppeln konnten und konnten von jedem Messgerät uns die Daten dann entsprechend holen. Schwierig wird das natürlich, wenn ich nicht bereits alle Messgeräte vernetzt habe. Also ich mir jedes Messgerät einzeln dran holen muss. Das geht, das ist möglich. Da gibt es verschiedene Lösungen, die auch wir bei uns in anderen IoT-Projekten schon umgesetzt werden. Nur dann wird es auch schnell schwierig und aufwendig, wenn ich innerhalb der Kernprozesse entsprechende Änderungen vornehmen muss, um all meine Messtechniken zu vernetzen.
Hans, noch mal eine Frage in deine Richtung. Was sind denn jetzt die Vorteile? Jan hat es gerade ja schon ausgeführt. Es geht um, wie geht es meiner Messtechnik heute, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wie sieht es denn jetzt in eurer Lösung wirklich aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt da ja verschiedenste Lösungen etabliert auf der Netelion Cloud. Wie sieht diese Lösung aus und was sind vielleicht auch die Vorteile, dass ich jetzt eben auch das ganze Gewerke übergreifend vielleicht sogar vernetze?
Ja, also im Prinzip gibt es eben diese zwei großen Themen. Also einerseits so das Thema Zustandsüberwachung und andererseits so das Thema Prozessüberwachung sozusagen. Und auf der Seite der Zustandsüberwachung, da ist es dann eben typischerweise so, dass gerade für das Thema Verfügbarkeitsmonitoring, aber dann auch Verfügbarkeitsverbesserung, ist dort einfach dadurch, dass man verschiedene Daten nutzt, die in der Messtechnik vorhanden sind, einfach nochmal Vorteile bekommt. Also zum Beispiel, man hat eine Applikation, die nennt sich dann Netelion Health und dort kann man im Prinzip die Zustandsüberwachung machen, typischerweise dann auch mit Condition Monitoring bezeichnet. Und bei diesem Condition Monitoring, da kann man dann eben auch sehen, was passiert in der Messtechnik, wo sind vielleicht Fehlermeldungen und wo muss man vielleicht eingreifen. Und gleichzeitig hat man dort auch eine schnelle Übersetzung, jetzt wenn dann mal ein Fehler auftritt, in Richtung von Maßnahmen, die man damit ergreifen kann. Also typischerweise auch für Messtechnik am Gerät selber, dann sieht man eine Fehlermeldung. Das ist meistens so eine relativ kryptische Geschichte, sowas wie F150. Und dann muss man erstmal in irgendeinem Handbuch nachschauen, was denn das eigentlich bedeutet. Und das ist auch in dieser Cloud-Lösung dann direkt adressiert, dass man dort direkt dieses Thema sehen kann und sehen kann, was die typischen Maßnahmen sind, wie man damit umgeht. Und dann haben wir natürlich das Thema, wenn wir dann auch standortübergreifend arbeiten, dass man dann eigentlich auch über verschiedene Standorte hinweg sieht, wenn jetzt zum Beispiel an einem Standort mehr Probleme auftreten als an einem anderen Standort, dann kann man natürlich Benchmarking machen und schauen, was kann man von dem anderen Standort lernen und wie kann man das Gesamtsystem im Prinzip verbessern. In Bezug auf das in Richtung vorausschauende Wartung. Ich glaube, das ist ein Thema, was schon lange durch die Industrie auch geistert. Das ist aber am Ende auch ein Thema, wo man immer sehr individuell auch unterwegs sein muss, weil vorausschauende Wartung für den einen Betreiber ist was ganz anderes als vorausschauende Wartung für den anderen Betreiber. Das ist abhängig auch von dem individuellen Prozess, den der Betreiber da fährt und kann in der Lebensmittelindustrie völlig anders sein als jetzt in sowas wie Salzgitterflachstahl.
Ja, vollkommen. Genau, ich gucke gerade so ein bisschen parallel auch auf die Zeit. Ich könnte noch wahnsinnig viele Fragen auch stellen, weil um diese Fehlermeldung überhaupt erstmal aufzunehmen und die Maßnahmen auch abzuleiten, muss man natürlich auch Prozesswissen von Salzgitter-Flachstahl mit einbetten und so weiter. Das würde ich jetzt aber mal überspringen und so ein bisschen ins Ergebnis gehen, dass wir so langsam in Richtung Ende kommen. Jan, kannst du mal zusammenfassen, was ist für euch jetzt, ich sag mal, vom Business Case her gesehen, das Endergebnis? Also was habe ich davon? Du hast es ja schon gesagt, aber vielleicht nochmal zusammenfassen zum Ende. Was habt ihr unterm Strich damit erreicht?
Wichtig war für uns erstmal generell die Erkenntnis, dass IoT ja gar nichts Schlimmes ist, sondern dass wir IoT durchaus auch positiv nutzen können, eben auch wertschöpfend nutzen können. Das heißt, wir können dadurch unsere Verfügbarkeit sicherstellen oder gegebenenfalls sogar erhöhen, indem ich eben weiß, wie es meinen Geräten geht und so etwas in einer entsprechenden Cloud dann auswerten kann. Für uns war eben auch nochmal wichtig zu sehen, was haben wir denn alles so, was können wir nutzen? Und wir sind dabei, das mit Andreessen Hauser gemeinsam weiterzuentwickeln, weil noch können wir nicht ganz so viel nutzen. Wir nutzen die Dokumentationsmöglichkeit. Also ich kann am Messgerät anklicken und bekomme dazu meine Dokumentation und das halt vernetzt. Ich muss nicht eine parallele Datenhaltung machen. Ich muss nicht mehr direkt zum Messgerät hingehen, was ich im Prozess habe, die bei uns dann nicht alle gut erreichbar sind, sondern ich gucke eben von Ferne drauf und sehe, wie geht's ihm. Die sogenannte Health-Funktion, von der Hans eben auch schon gesprochen hat. Das ist natürlich schön und dann kriege ich gleich eine Übersetzung von meinem Hexadezimalcode, den ich oftmals als Fehler angezeigt bekomme, FX80 oder ähnliches. Und dann sehe ich aber einen Klartext dazu, welcher Fehler ist das. Das sind so die Funktionen, die richtig gut sind. Was wir uns wünschen ist, dass wir in diesem Bereich vorbeugenden Instandhaltung oder Erkennung von Fehlern und Wartungen, dass wir da noch intensiver reinkommen, Da sind wir aber eigentlich auch auf dem richtigen Weg und sind auch weiter mit Andersen Hauser am Entwickeln und testen auch für Andersen Hauser Messgeräte bei uns im Prozess.
Das ist natürlich dann auch die Königsdisziplin, mal wirklich in Richtung prädiktiver Wartung zu gehen, vielleicht so in Richtung, ich sag mal Schlagwort KI, das Ganze weiter auszubauen und die Analytics noch zu vertiefen. Bin ich gespannt, vielleicht wenn wir uns das nächste Mal hören, seid ihr da weiter und dann kann man mal so einen Fortschritt auch sehen. Wie hat die Zusammenarbeit von eurer Seite aus funktioniert, Hans? Seid ihr happy? Wie geht's weiter?
Ja, die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend, weil Jan ist da sehr innovativ unterwegs und ist als Gitterflachstahl allgemein, dass sie da auch erstens mal gute Voraussetzungen hatte, weil wir hatten ja schon so ein bisschen gesprochen, das Thema Konnektivität ist oftmals eine technische Hürde und das hatte die Salzgitter-Flachstahl schon davor adressiert. Von daher wäre die Einstiegshürde in dieses Projekt nicht ganz so groß, wie wenn man damit noch anfangen muss. Und ansonsten ist das wirklich so ein sehr kollaboratives Miteinander und eigentlich, wie der Jan auch schon gesagt hat, manchmal wird ein Gerät ausgetauscht und dann kommt ein neues Gerät rein, wo wir dann auch mal ein paar Sachen austesten können und natürlich immer stärker in dieses Thema der Gesamtprozessoptimierung damit reinzukommen. Also da haben wir ein Thema, wo wir mit unserer Messtechnik eigentlich eine Überwachung machen in Richtung von einem Wärmetauscher. Und wenn wir da noch besser sozusagen in die Zukunft schauen könnten, dann wäre das ein großes Thema auch für Salzgitter, weil damit einfach dann der Wert gesteigert wird. Und das sind so Themen, an denen wir da zusammenarbeiten. Von daher sind wir da sehr, sehr glücklich mit der Zusammenarbeit.
Ja, das kann ich nur voll und ganz bestätigen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Hauser ist durchaus kreativ, positiv, sowohl auf menschlicher als auch fachlicher Ebene eigentlich nur positiv. Also es macht wirklich Spaß, von einem Vertriebler bis zu den Technikern, die im Detail arbeiten, ist die Zusammenarbeit durchweg positiv und konstruktiv.
Dann letzte Frage für heute, Hans, nochmal in deine Richtung. Wir sprechen ja jetzt hier in diesem Use Case oder in dem Projekt was Prozessspezifisches. Also es geht jetzt wirklich um die Conti-Beize. Wie lässt sich dieser Use Case denn jetzt übertragen auf andere Bereiche? Ihr seid ja jetzt mit unterschiedlichen anderen Kunden noch unterwegs. Siehst du solche Use Cases häufiger? Ist das Muster übertragbar? Wie siehst du das?
Ja, also da sind durchaus einige Themen drin, die typischerweise immer wieder bei Betreibern auftauchen. Also wenn man so auf der Ebene der Wartung unterwegs ist, dann ist es natürlich ein Thema, was alle haben. Also Produktionsanlagen sind komplex, bestehen aus vielen Einzelkomponenten, die auch jeweils gewartet werden müssen. Typischerweise arbeiten die meisten Firmen dann mit solchen Wartungsfenstern. Und wir sehen zum Beispiel in einem anderen Projekt, was eher so im Pharma-Life-Science-Bereich angesiedelt ist, dass das gerade ein ganz großes Thema von denen ist, die Anzahl und die Länge der Wartungsfenster eigentlich dramatisch reduzieren wollen in dem Fall. Also die wollen wirklich jetzt nicht nur um mal 5% rausholen, sondern die sagen, wir wollen da wirklich 60-70% Reduktion von unseren Stillständen erreichen. Und das ist dann natürlich ein großer ökonomischer Faktor auch im Sinne von der Produktionskapazität und am Ende natürlich auch von dem Output, den man da erreichen kann. Und von daher sind so das Thema Wartungsoptimierung, aber auch das Thema Kalibrationsoptimierung von messtechnischen Anlagen. Das sind wirklich so große Themen, die eigentlich eine sehr große Verbreitung auch in anderen Betrieben haben.
Genau, da gehen wir heute nicht so im Detail drauf ein, aber das kann man natürlich auch nachlesen. Die Use Cases sind sowohl bei uns als auch bei euch natürlich zu finden. Würde ich entsprechend einfach mal in den Shownotes verlinken. Wer aus dem Bereich kommt, da auch gerne nochmal reinschauen. Und vielleicht zum Ende, ich muss gerade nochmal so ein bisschen zurückrudern, weil ich habe gerade gesagt, es geht um die Conti-Beize. Geht es zwar auch, aber es geht ja im Endeffekt auch bei euch, Salzgitter-Flachstahl, um eine ganzheitliche Digitalstrategie, die natürlich nicht nur diese eine Anlage betrifft, sondern wahrscheinlich auch die ganzen Werke, vielleicht sogar weltweit. Es ist nicht nur eine Insellösung, sondern wahrscheinlich auch eine ganzheitliche Strategie, oder Jan?
Ja, das ist durchaus so. Ich bekomme auch aus Nachbaranlagen oder anderen Bereichen durchaus Anfragen, sodass gesagt wird, hier Jan, was macht ihr denn da? Erzähl doch mal, können wir das bei uns auch nutzen? Und wir dann teilweise auch gemeinsam überlegen, wie wir diese IoT-Lösung auf andere Anlagen und Bereichen adaptieren können. Es ist durchaus ein Thema. Wir haben auch diverse andere IoT-Business-Cases, an denen wir intensiv dran arbeiten. Also das geht hin zu einer IoT-Lösung, um die Waggons zu verfolgen, eine IoT-Lösung, um in entfernten, wassergefährdeten Bereichen entsprechende Messungen vorzunehmen. Also wir sind da unterwegs.
Ja, sehr schön, genau. Und das ist ja auch der Vorteil, wo dann IIoT zum Tragen kommt, dass man halt gewerkeübergreifend, standortübergreifend oder eben auch in Richtung Kunde oder wie du sagst, mit Waggons oder auch intern allein schon weiter vernetzt. Das ist ja dann auch der Vorteil, das ganzheitlich dann am Ende zusammenzubringen. Und aber ich glaube, es ist auch ein Weg, der beschritten wird. Und ich finde es toll, wie innovativ ihr da unterwegs seid. Und vielen Dank auch heute, dass du uns so ein bisschen auch Insights aus euren Prozessen mitgegeben hast und dabei warst. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die Erkenntnis, IoT ist nichts Schlimmes, sondern die Chancen und die Vorteile überwiegen. Das kam in der heutigen Session echt schön raus. Und ja, vielen Dank an euch. Kontaktdaten sind entsprechend in den Shownotes verlinkt. Und danke euch für die Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht hören wir uns nochmal in einem ähnlichen Format wieder. Ja, aber vielen Dank erstmal bis hierher.
Ja, sehr gerne, Madeleine. Danke dir für dein Engagement. Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Gerne mal wieder, wenn wir das Thema vertiefen.
Sehr schön. Vielen Dank. Danke auch an dich, Hans.
Ja, vielen Dank auch, Madeleine. War sehr spannend heute, ja.
Sehr schön. Schöne Woche euch, ne? Bis dann. Ciao.
Danke, ebenso. Danke euch auch. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IIoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.